Hey, schön, dass du hier bist. Diese Folge ist schon vor Wochen als Videofolge kostenlos in der Podimo-App erschienen. Wenn du neue Folgen früher und gratis hören willst, hol dir einfach die App und schon kann's losgehen. Die neuesten Folgen warten dort übrigens schon heute auf dich. Den Link zur App findest du in den Shownotes.
Ich beschäftige mich viel zu wenig mit dem Mannsein und ich bin einer. Das ist mir irgendwie auf eine Art irgendwie peinlich. Ich muss mich doch mehr verantwortlich zeigen, indem dass ich ein dazugehöre halt.
Hey zusammen, mein Name ist Sebastian Tigges und ihr hört Männer weinen heimlich. Schön, dass ihr dabei seid. Die meiste Zeit meines Lebens fühlte ich mich in meinem Körper unwohl. Zu schmächtig, ein Spargeltarzan, zu schlaksig, keine Muskeln, nur Haut und Knochen, nix dran. Ich habe mich immer als unterlegen empfunden, anderen Jungs gegenüber, die sportlicher und stärker waren und schon früh wussten, wie sie ihre Körper einzusetzen hatten im Männlichkeitsspiel. Ganz viel von unserem Mannsein ist ein körperliches Spiel, eine Performance, die wir so verinnerlicht haben, dass wir es kaum bemerken. Ein Spiel, das schon damit beginnt, wie wir stehen oder sitzen, wie viel Raum wir einnehmen, welche Mimik wir uns erlauben und welche nicht. Und ein Spiel, das sehr unterschiedliche Regeln und Ansprüche an einen stellt, je nachdem, wie man aussieht oder wo man herkommt. Der körperliche Teil dieser Männlichkeitsshow hat mir früher viele Bauchschmerzen bereitet. Und genau deshalb frage ich mich auch heute noch, welche Signale ich eigentlich unbewusst aussende und wie ich eigentlich gelernt habe, meinen Körper so einzusetzen, dass mein Verhalten als mehr oder weniger männlich verstanden wird. Gerade für Transpersonen ist die Auseinandersetzung mit der eigenen körperlichen Präsenz und gesellschaftlichen Geschlechterbildern oft ein tiefgreifender Prozess. Aber auch für Menschen, die beruflich mit ihrem Körper arbeiten, die in verschiedene Charaktere schlüpfen und dabei manchmal auch Männlichkeitsbilder verkörpern müssen, die ihnen selbst eher fremd sind. Über die Verbindung zwischen Körper, Identität und den Rollen, die wir als Männer bewusst und unbewusst spielen, spreche ich heute mit jemandem, der sich als Schauspieler mit der körperlichen Darstellung von Männlichkeit auseinandersetzt und dabei immer wieder Charaktere spielt, die patriarchale Klischees von Männlichkeit unterlaufen oder daran scheitern. Herzlich willkommen bei Männer weinen heimlich, Merlin Sandmeier. Na, wie geht's?
Ganz gut.
Wie fühlst du dich?
Ich bin aufgeregt, muss ich sagen.
Das haben wir gerade schon besprochen, ich bin ähnlich aufgeregt. Du bist ja ein Star.
Naja. Sagen andere.
Wann hast du das letzte Mal geweint?
Ich kann mich gerade an den Moment nicht genau erinnern, aber es ist bestimmt noch nicht so lange her.
In Gesellschaft oder heimlich?
Ich kann auch in Gesellschaft weinen, ja.
Auch bei Männern?
Auch bei Männern, ja. Ja.
Hast du...
Bei guten, mir nahen Menschen,
ja. Hattest du, so wie ich, nie Schwierigkeiten damit? Also ich hatte Schwierigkeiten damit, hattest du das nicht?
Es war jetzt nicht so ein Thema tatsächlich, ja. Also ich habe mir natürlich auch hier zu die Fragen gestellt und so und Männer waren heimlich und kann Gott sei Dank irgendwie feststellen, dass es eben nicht so ein Thema war für mich.
Was haben deine Eltern richtig gemacht?
Ja, oder?
Weißt du das? Kannst du das irgendwie in der Reflexion für dich klären? Aber du hast ja keinen Vergleich, ne?
Genau, ich habe keinen Vergleich. Irgendwie habe ich ganz schön Glück gehabt.
Ja. So. Mit was für einem Männlichkeitsbild bist du denn aufgewachsen? Du bist in einer Theaterfamilie aufgewachsen, nicht Schauspieler. Du
hast genau, nicht Schauspieler, aber irgendwie mit dem Theater verbandelt und dort viel, also ich persönlich nicht viel Zeit verbracht. So. Genau, ja, irgendwie schon in einem normalen Familienbild, Vater, Mutter und der Vater geht arbeiten und die Mutter ist zu Hause. Mhm. So, also das klassische Familienbild.
Aber was war denn, wenn du darüber sprechen willst, was war dein Vater für ein Vater? Also meiner war so klassisch, Rechtsanwalt, war wirklich wenig da so. Bezugsperson, vor allen Dingen auf der emotionalen Ebene, war eher meine Mutter. Mhm. Und das hat sich auch, es hat sich verbessert so, jetzt bin ich 40 und kann auch mit meinem Vater über Dinge sprechen, die mich irgendwie beschäftigen oder mich verletzlich zeigen. Aber so in meiner Kindheit war der jetzt nicht so der Hauptansprechpartner, wenn es mir schlecht ging. Das war immer meine Mutter. Mhm. War das bei dir anders?
War bei mir wahrscheinlich auch so, aber ich hatte nie irgendwie das Gefühl, dass ich meinem Vater gegenüber oder mit ihm nicht sprechen kann über Dinge, die mich angehen oder so. Und so hat er mir das auch irgendwie, ja, dann im Endeffekt vorgelebt, weil er eigentlich auch ein total emotionaler Mensch ist, wie wir alle emotionale Menschen sind, aber er ist damit auch immer offen umgegangen, so.
Aber dann war es wahrscheinlich genau das, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Also ich habe meinen Vater in seinem Leben vielleicht zweimal weinen sehen.
Ja, ich habe meinen Vater sehr, sehr viel weinen gesehen auch.
Ja, siehst du, das wird auch eine logische Erklärung.
Kann mich sehr glücklich schätzen, wahrscheinlich, ja.
Du hast einen Bruder, Fridolin, der ist auch Schauspieler. Wie würdest du das Verhältnis beschreiben zu deinem Bruder?
Extrem gut.
Extrem gut. Ja. Der ist ja Schauspieler und der ist älter als du. Das heißt, der hat die Entscheidung, Schauspieler zu werden, hat er vor dir getroffen. Und du hast du auch schon mehrfach erzählt, das ist ja bekannt, hast du dann irgendwann überlegt, dass du vielleicht auch Schauspieler werden möchtest. Und dann hast du ihn nach ein paar Tequila-Shots, hast du ihn...
Du weißt Bescheid.
Ich weiß Bescheid. Ja, du kannst auch selbst erzählen. Wie war das?
Ja, ich habe lange damit gehadert. Ich bin der kleinere Bruder eben. Und wie das so ist, ich weiß nicht, hast du Geschwister?
Ja, aber drei.
Ja, und ich weiß nicht, bist du der Jüngste? Oder?
Nee, ich bin der Zweite.
Dazwischen, also du kennst auf jeden Fall auch die Situation, einen älteren Geschwisterteil zu haben. Und ja, ich habe mir halt immer alles nachgemacht so. Und damit hat er vielleicht ein Problem gehabt, ich aber dann irgendwie auch.
Weil in der Jugend ist es dann so, wenn du ihm das nachmachst, dann findet er das uncool, weil er will...
Ja, so, es war nie wirklich ein Problem für ihn, glaube ich, so, aber vielleicht auch nicht so ganz einfach, aber er hat mich auf jeden Fall immer mit eingeladen, auch mit seinen Freunden am Skateparkplatz zu hängen und jetzt hat es auch akzeptiert, die gleiche Musik zu hören und mich dann auch so anzuziehen wie er und so, genau. Und ja, also es gibt ja eben die familiäre Vorprägung Theater oder das war immer irgendwie da und dann sind wir beide Waldorfschüler und da findet das ja irgendwie auch statt oder wird sehr gefördert oder so auf der Bühne zu stehen und zu spielen und so weiter und dann kam der Wunsch bei ihm auf und hat das dann irgendwie auch gemacht. Ja, eigentlich hatten wir wie so den gleichen Weg, also eben, ich sag Waldorfschule, weil er auch irgendwie bei dem Zwölfklass-Spiel, so am Ende der Schulzeit macht man nochmal so ein großes Theaterstück, da hat ihn sozusagen das Feuer gepackt und mich dann, wie lange sind wir, also, ja, 4 Jahre später irgendwie auch, also wir sind da schon ziemlich ähnlich so in dem, wie das dazu kam, so. Und das muss man dann irgendwie auch dechiffrieren und sagen, naja, oder damit hatte ich lang zu tun, ja, ist das wirklich... Bin das wirklich ich oder so und musste das dann auch von trennen und hatte dann auch auf der Schauspielschule echt 2 Jahre musste ich echt so aktiv dafür arbeiten, dass zu sagen, nee, das ist auch, das bin auch ich und das ist irgendwie mein Wunsch und es ist nicht nur das Nachmachen und so.
Und wie war das Gespräch mit deinem Bruder, wo du quasi, hast du so um Erlaubnis gefragt, ob du das auch machen darfst und nicht nach?
Das war total gut, weil er hat darauf reagiert und das wusste ich eigentlich unterbewusst schon, das wird gut werden und er würde es auch mögen und so war es dann eben auch, dass er gesagt hat, ja, ist doch geil, dann spielen wir irgendwann zusammen. Und so kommt es jetzt ja auch.
Ja. Und hast du, also ich habe eine ältere Schwester, die ist 2 Jahre älter, also ähnlich, und die hat Jura studiert und die war auch in der Schule, die war immer besser als ich. Also ich habe mich immer schon ein bisschen so minderwertig ihr gegenüber gefühlt und dann hat die Jura studiert und hat das super gemacht und ich habe erst irgendwas anderes studiert und dann habe ich gedacht, okay, ich studiere jetzt auch Jura, hatte davor schon ein bisschen Schiss so, meine Eltern auch Juristen, dachte ich so, ja, kann ich eigentlich nur verlieren am Ende. Und ich kann nicht leugnen, auch schon vor dem Jurastudium, dass ich immer so, ich habe zu meiner Schwester so aufgeschaut, ich habe schon erkannt, dass sie anders ist als ich, aber ich habe immer gedacht, okay, schulische Leistung, bla bla, da bin ich eigentlich immer der Loser im Vergleich. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, Jura zu studieren. Ich habe sie dann nicht um Erlaubnis gefragt. Ich habe sie um Meinung habe ich sie gefragt, was sie meint, ob das passt. Und sie meinte so, ja, super, mach doch. Aber das ganze Jurastudium war schon so, oh Gott, ich schreibe überhaupt nicht so gute Noten wie sie. Und so ein bisschen Konkurrenzdenken war schon da. Also Konkurrenz nicht in so einer, oh, ich will besser sein als die, sondern oh, ich wünsche, ich wäre so gut wie sie. Hast du das auch mit deinem Bruder oder bist du davon völlig frei?
Das Thema haben wir auch. Jetzt muss man natürlich nochmal den Beruf an sich sehen, der ja so fragil ist oder so unsicher ist. Also es ist ja nicht garantiert, dass man nach so einer Schauspielschule dann auch irgendwie ein Engagement bekommt und so weiter. Und dann hat man grundsätzlich irgendwie eine Angst. Also man steht ja dauernd in Konkurrenz. Also es gibt einfach super viele, die das machen wollen und es gibt aber sehr wenig Vakanzen an Theatern, wenn man zum Theater gehen will oder beim Film, also das ist eine dermaßen konkurrenzbeladene Veranstaltung. Und da haben wir sozusagen den Twist bekommen, wo wir sagen, naja, so ist es, aber dann dürfen wir ja sozusagen nicht auch noch, also das müssen wir irgendwie aus unserem Verhältnis, weil das so gut ist, irgendwie raushalten, weil es ja eh gegeben ist. Und eher umdrehen und zu sagen, wir unterstützen uns in dieser, in diesem unsicheren, auch angstbehafteten, kriegt man einen Job oder nicht, und dann, also wie die Dinge halt so sind, das ist einfach nicht sicher, uns da eher zu unterstützen und zu halten und dieses tolle Verhältnis, das wir haben, indem wir uns beide damit auskennen, das sozusagen zusammenzufügen, um dann zu halten darin, weil man ja einfach so ein Solo-Player ist, leider so, ne, in dem Metier.
Es ist ja voll schön, dass ihr das geschafft habt, aber also ehrlich gesagt, so ganz, also du hast ja dann diese Rolle als Jonas bekommen, den Discounter, bist damit einfach übelst abgegangen so, an der breiten Öffentlichkeit auch. Und glaubst du nicht, dass bei deinem Bruder dann so, der ist ja auch erfolgreich als Schauspieler, aber glaubst du nicht, dass dann so, oh.
Ja, ich wollte das jetzt auch gar nicht so romantisieren, dass alles total toll ist und so weiter. Ich wollte das nur so im großen Bild irgendwie aufmachen oder so, dass wir das irgendwie so gecheckt haben. Aber ja, wir haben auch eben gegebene Konkurrenz und dann eben auch zu Brüdern, Gott sei Dank, sehen wir nicht irgendwie so ganz gleich aus und werden so für die gleichen Typen gecastet. Mittlerweile passiert das irgendwie auch, dann wird das auch irgendwie komisch so. Aber ja, wir haben es irgendwie geschafft, zu sagen, wir müssen das immer, weil wir nicht befreit davon sind, auch Konkurrenz zueinander zu haben, ansprechen. Auch also den Mut immer haben, weil ich merkte so auch eben den Erfolg, den du ansprichst. Das war die zweite Sache, die ich gedreht habe, direkt so ein Sprungbrett irgendwie rein, die Tür so richtig auf, und er eben nicht. So, es war schon absolutes Thema, und ich spreche natürlich aus einer Position, in dem der sozusagen das irgendwie, bei dem es so jetzt so einfach lief oder so schnell ging, und er hat eine andere Position, in dem er bei dem die Tür sozusagen wie ein bisschen langsamer aufgeht. Er dreht natürlich auch Sachen und ist auch darin erfolgreich und auch im Theater und so. Also Gott sei Dank ist das bei uns beiden so. Aber ja, darauf haben wir uns so geeinigt, also ganz offen damit umzugehen und so, ja, ich habe jetzt das Angebot für das Ding, so. Gut. Und das auch auszuhalten, also anders zu sagen, ja krass, finde ich, ich verletze mich gerade so,
ja.
Muss ich dir einfach sagen, also immer permanent mit offenem Visier sozusagen damit umzugehen.
Und ihr so in Kontakt, dass ihr dann auch regelmäßig in Austausch geht oder checkt?
Ja, wir haben eigentlich wie so täglich Kontakt.
Echt?
So. Also wir sehen uns sehr viel, also er lebt hier in Berlin, ich in Hamburg, aber haben sehr viel Kontakt.
War schön. Die Rolle als Jonas im Discounter, du hast gerade selbst angesprochen, war wie so ein Sprungbrett. Damit hast du wahrscheinlich nicht gerechnet. Doch, hast du.
alles berechnet.
Warst du auf einmal ein Meme und so weiter und so fort.
Ja, irre. Ich habe so mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, dass ich dem nicht so ganz hinterherkomme, was das alles so bedeutet. Also ich hoffe und glaube auch, so sehr vertraue ich mir selber oder meinem Umfeld oder so, dass ich damit irgendwie ganz gut umgehe. So, also ich sage auch meinen Freunden, also wenn ihr irgendwas merkt von ich heb irgendwo ab oder so, backt Pfeife. So. Aber er weiß selber, hoffentlich.
Hast du schon mal in so Momenten gemerkt, dass du das, oh wow, jetzt bin ich hier der Star?
Nee, mir ist das eher, und das soll auch nicht so so komisch klingen, aber eher wie unangenehm. Also ich feiere das jetzt nicht so krass ab, dass ich jetzt so ein Meme bin. Ich finde das eher unangenehm.
So. Schämst du dich dann? Also ich habe das manchmal, dass ich mir im Internet selbst begegne und nicht nur immer nur so auf so angenehme Art und Weise, und ich denke dann so, und dann kommt so ein Gefühl so in der Magengegend, dann zieht sich alles zusammen, dann wird mir ganz heiß, dann fange ich an zu schwitzen, also Satire, die irgendwie über mich gemacht wird und sie mich lustig machen und so, ich schäme mich dann so krass. Aber bei dir ist es natürlich was für dich anderes, weil sich nicht bei, also bei mir wird sich über meine Person lustig gemacht und bei dir ist es halt eine Rolle, die dann benutzt wird. Wobei da wahrscheinlich auch viele Menschen vielleicht gar nicht mehr so differenzieren.
Entscheiden, ja, das passiert ja auch, dass sie denken, ich bin der oder so. Das, was ich immer nicht so ganz verstehe. Manche Leute eben nicht verstehen, dass es so gespielt ist. Aber ja, dass man sowas nimmt aus so etwas, wo ich einfach spiele und für das Projekt einfach was gemacht habe, dass das in andere Kontexte gesetzt wird, das ist neu und mir dann auf die Frage hin, aber schon auch irgendwie unangenehm. Ja. Weil das irgendwie nichts miteinander zu tun hat. Und das merke ich so, wie das alles so vermarktet oder so verwertet und verwurstet wird. Sowas aus dem Kontext einer Serie rauszunehmen und damit so irgendwie alles Mögliche zu machen. Also das checke ich auch so, ah, das ist irgendwie Social Media und das ist Internet und oh wow, es ist irgendwie, darüber hat man eben keine Kontrolle mehr. Und das ist, glaube ich, so das, was ich als unangenehm beschreiben würde.
Aber es spricht ja auf der anderen Seite, also würde ich jetzt mal behaupten, auch für die Schauspielkunst dahinter, ne, dass du das so, diese Rolle so verkörperst, dass die Leute das nicht nur mit dir stark assoziieren, sondern dann auch in so einen, auf so einen anderen Kontext bringen. Dass es irgendwie so eine starke Rolle ist, die irgendwie für irgendwas steht, die man dann in Metaebenen verwendet.
Ja, ich finde das meistens in die Kontexte dann irgendwie ein bisschen unlustig oder sowas, weißt du, und dann denkst du, ist jetzt nicht so mein Humor oder so, also irgendwie TikTok und ich habe das alles gar nicht oder beschäftige mich echt wenig damit, so, ist auch irgendwie gut, also.
Aber ist da manchmal so ein Gefühl von Rolle, ist da manchmal so ein Gefühl von Reue, dass du diese Rolle gespielt hast? Oder?
Nee, gar nicht. Also für mich war das, wie gesagt, so echt ein Türöffner und dadurch haben sich irgendwie Möglichkeiten ergeben und ja, ich bleibe einfach bei dem Projekt, das hat irre Spaß gemacht, das ist so die Discounter, ich nenne es jetzt auch ein bisschen romantisierend, aber Familie und weißt du, wir haben diese 4 Staffeln gedreht und es hat irre Laune gemacht und wie wir da miteinander umgegangen sind und ja, so aus dem Nichts irgendwie etwas geschaffen haben, durch eben Improvisation, was das nochmal besonderer macht irgendwie, dass dadurch, dass sich irgendwie so und so viele SpielerInnen begegnen und so gut miteinander zocken.
Wie läuft das ab? Ich habe mich das bei Jerks schon gefragt und ich habe mich bei Discounter auch gefragt. Du kriegst vorher, also ihr habt ja schon ein Drehbuch.
Es gibt sowas wie so ein Plot oder so. Also es gibt schon irgendwie so Szenen und die sind dann beschrieben, das und das soll so passieren, aber es gibt wie keine Textvorgabe oder so.
Und das kommt dann alles aus dir heraus?
Ja. Oder natürlich gibt's auch eine Regie, also diese 3 Jungs so und die geben dann halt auch wie Impulse rein, so. Aber eigentlich kommt so alles aus uns oder aus den Situationen. Also ich habe mir natürlich irgendwie sowas ausgedacht. Und das Gegenüber auch. Und dann überrascht man sich und guckt, wo es hingeht. Ja.
Und warum glaubst du diese, wenn es dich nervt mit der Rolle, Jonas, dann musst du es einfach sagen.
Alles gut.
Warum glaubst du, resoniert das so stark mit dem Publikum? So extrem stark?
Also mit dieser Rolle, ja, weil es irgendwie es wird so immer so mit Andersartigkeit irgendwie beschrieben, was mich ja dann im Endeffekt total freut, dass man irgendwie so eine Rolle hat, die jetzt nicht der klassische coole Typ ist oder so und der weiß es nicht, alles gibt, der Checker, der Dings, der Schönling oder whatever. Oder diese Figur hat natürlich auch eine Funktion, sage ich jetzt mal, in dieser Serie, ich bin immer so vorsichtig in so klaren Statements zu sprechen oder so, aber die hat erstmal die Funktion der Scham oder sowas. Ja. Auf dem wird ja irgendwie alles abgeladen oder bringt sich selber in Situationen, die total unangenehm sind oder probiert Sachen aus einer Unsicherheit vielleicht auch oder einfach aus einem Interesse und einer Neugier, die ja immer irgendwie extrem sind oder sowas.
Wie spielst du das dann? Stellst du dir dann, also musst du die eigene Charme mit reinbringen, um das so zu spielen? Oder ist da bei dir dann beim Spielen gar kein Schamgefühl?
Doch auch, aber dadurch, dass die Rolle so dermaßen weit weg von mir ist, indem ich ja so, wie auch die Stimme verstelle oder meine Mimik verändere oder die ganze Körperlichkeit, also da sowas, wie sage ich jetzt mal, entwickelt habe, dadurch kann ich ja total wegtreten davon und sagen, ja, das ist der Jonas und das bin nicht ich, obwohl das natürlich auch immer in Verbindung und Austausch steht, so natürlich. Und durch die Improvisation, das natürlich auch meine Ideen sind, aber im Sinne der Rolle, so deswegen hat das ja immer mit einem zu tun und somit hat auch natürlich eine Scham, meine persönliche Scham damit zu tun. Aber da schaffst du es, glaube ich, einfacher, über diese Schamkanzel drüber zu gehen. Oder grundsätzlich bei der Serie, wir wollen halt schocken sozusagen damit. Ne? Oder so mit funktioniert das ja. Dieser Humor. So, also man Genau, also wenn es sozusagen wehtut, weiß ich, ja. Oder die Grenze so erreicht ist, wo ich sage, oh ja, Jungs, ey, das fällt mir jetzt schwer, aber
dann
wissen, das ist, genau,
dann ist es der Sport.
Oder man hat natürlich auch, ich habe dann eine irre Lust oder so eine Schlitzohrigkeit darin, noch doller irgendwie was zu machen. So.
Überrascht ihr dann auch am Drehort manchmal?
Ja, also wir überraschen uns eh alle permanent, aber das Tolle an der Figur ist, die hat so absoluten Freifahrtschein, in dem sie ja eigentlich alles machen darf. Und das ist natürlich für aus schauspielerischer Sicht das größte Geschenk. Dass das wie so ein freier Radikaler ist, der da so Dinge tut, die auch völlig aus dem Kontext sind oder so.
Was würdest du sagen, was für eine Art Mann ist dieser Jonas? Wenn du ihn irgendwie so in seinem Mannsein beschreiben solltest?
Ja, er entspricht auf jeden Fall eben nicht einem gewissen Klischee oder so. Er weiß es vielleicht auch irgendwie selber nicht. Also in der Serie sucht er ja auch irgendwie nach Identität oder nach seiner Sexualität. Findet das ja dann auch irgendwie, wann ist das denn, Staffel 1 oder 2, das ist ja auch irgendwie so ein Coming-out oder so. Damit beschäftigt sich ja die Rolle oder die Serie dann ja irgendwie auch. Ja, er ist irgendwie so frei davon und das ist irgendwie eigentlich toll, ja, dass er sich dann auch, wenn man so andere Klamotten anzieht und Dings und es eigentlich will man so leben, ehrlich gesagt, so, weil er also gleichzeitig ist er ja total auch unsicher, ja. Oder so, aber auf der anderen Seite hat er so viel Mut und Neugier, Dinge auszuprobieren, so, und auf einmal irgendwie diesen ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, aber wo er dann einmal so tanzt und sich dann auf einmal diese Pupillen, also diese Linsen reinmacht und sich Perücken aufzieht und dann irgendwie aber einfach eine gute Zeit hat. So. Und das auch selbstverständlich annehmen kann. Ja. So. Das ist eigentlich toll. Das ist eigentlich, wie man so sein. Ja. So frei von irgendwelchen, ist mir doch egal, was andere denken. Und ich mache einfach auf das, was ich Lust habe, was mich interessiert.
Findest du dich da wieder ein Stück weit, oder?
Ja, irgendwie auf eine Art schon, oder es,
oder wärst du gerne manchmal mehr wie er, also was das angeht?
Ja, indem ich wahrscheinlich so schmunzelnd und positiv darüber rede, ja, irgendwie schon, ja.
Du warst ja, also als Kind bist du irgendwie, deine Hobbys waren Reiten und Kunstradfahren. Damit warst du ja was? Wahrscheinlich schon mal.
Was du ja wahrscheinlich
findest
schon mal.
Du komisch? Nee, überhaupt nicht. Finde ich bemerkenswert.
Komisch, dass es bemerkenswert ist, ne, eigentlich?
Ja, total. Weil, also, als ich aufgewachsen bin, haben halt die Jungs Fußball gespielt oder haben irgendeinen anderen Sport gemacht und da nicht zuzugehören, war schon schmerzhaft genug.
Ja.
Und dann aber was ganz anderes zu machen, was vielleicht auch eher weiblich gelesen oder konnotiert wird. Ich hätte mich das nicht getraut.
Mhm.
Das ist ja schon gut, dass du dich getraut hast, aber hast du dich dann dadurch auch wie ein Außenseiter gefühlt, der seine Identität irgendwie sucht oder hast du die darin gefunden? War das irgendwie ein Thema für dich?
Es war auf jeden Fall ein Thema, irgendwie so später, aber ich war irgendwie davon befreit, dass es jetzt irgendwie, als ich das so angefangen habe, komisch ist, sondern eben jetzt im Vergleich zur Rolle, es hat mich einfach interessiert und dann habe ich das irgendwie gemacht.
Würdest du sagen, dass die Waldorfschule dabei geholfen hat?
Ja, vielleicht. Kann ich jetzt gar nicht so genau beantworten. Aber vielleicht spielt es natürlich auch damit rein oder meine Familie oder so.
Weil mein kleiner Bruder war auch auf einer Waldorfschule und für den war das eine absolute Befreiung. Der ist ja später hingekommen, in der 7. oder 8. Klasse. Und bis dahin hatte er immer, so wie ich auch, Probleme in der Schule, Anpassung, Lernverhalten und so. Und da ist er komplett aufgeblüht. Hat dann auch in der 12. Klasse so ein irgendwas von Shakespeare hat er da mitgespielt. Das war der absolute Wahnsinn. Das war für mich so, ich war so glücklich, ihn da so zu sehen, wie er da aufgeblüht ist. Und deswegen bin ich jetzt so, meine Kinder müssen auf eine Waldorfschule.
Mhm.
Ich glaube schon, dass es schon einen starken Einfluss hat. Zumindest auf irgendwie Charaktere, die irgendwie künstlerisch begabt sind oder so, nicht so eingeengt sind in dieses Korsett der klassischen Schulbildung.
Ja, bestimmt. Ich habe den Vergleich nicht so, aber man kann sich da schon irgendwie freier entfalten. Das klingt jetzt auch irgendwie so esoterisch, aber tatsächlich. Also man wird da eher so gelassen oder ist natürlich nicht in der Struktur von, ich muss jetzt in der 1. Klasse schon die Noten nach Hause bringen, obwohl man die Zahlen auch gar nicht kennt.
Ja.
Und nur von 1 bis 10 zählen kann oder so, damit ja gar nichts zu tun hat oder es gar nicht irgendwie einordnen kann oder so. Also damit war ich dann, oder ja, bestimmt auch freier. Aber nochmal auf die Frage von eben, dann habe ich irgendwie das gemacht, was mich interessiert hat, und war totaler Pferde, also auch familiär, totaler Pferde, Junge, so würde man jetzt dann so sagen, oder Pferdemädchen, Pferdejunge. Das waren einfach meine Lieblingstiere und bin schon immer geritten, weil meine Familie mütterlicherseits Pferde hat und so. Und habe das dann gemacht, aber und dann auch Kunstrad gefahren, weil ich das einfach einen tollen Sport fand. Aber natürlich habe ich mich da auch als einziger, war ich dann der einzige Junge dann da auf dem Pferdehof oder in der Reitstunde eben oder da in der Halle, wo wir trainiert haben. Und das war dann schon auffällig, aber damit hatte ich jetzt
also im
nicht so Probleme, außer na doch, eigentlich schon. Also ich hatte schon, das war dann mit mir Alter, ich habe das total früh angefangen, da war ich so 8 oder sowas. Und dann so mit dem Teenager-Alter und so weiter, wurde das schon irgendwie mehr Thema, aber ich konnte es immer so verteidigen, einfach indem ich so, das interessiert mich und das macht mir Spaß. Aber klar kam das schon von außen, dass es irgendwie komisch ist oder
unmännlich?
Unmännlich ist oder klar, also wie du es beschreibst, ich bin auch im Dorf groß geworden, da war das Ziel da in der ersten Mannschaft von diesem komischen Fußballverein zu sein, was ich aber nie wollte, weil ich das damals schon irgendwie abstoßend fand, irgendwie auf eine Art, oder mich mit diesen Leuten nicht abgeben wollte, weil die einfach krass unsympathisch waren. Und hat auch damit zu tun, dass ich auf der Waldorfschule war, die in dem Dorf ist, und damit waren die eh Outlaws, und hatten dann schon damit zu tun mit Aggressivität oder so. Also die Dorfjugend und alles Jungs haben es dann schon so, lustigerweise war neben der Waldorfschule direkt die Trainingshalle von dem Kunstrad-Dings, Kunstrad-Sport. Und dann haben die uns auch aufgelauert so und wollten uns vermöbeln halt. Und weil wir halt, ja, die, weiß ich was, waren. So, und damit hatte ich dann schon, und das war natürlich Teenager-Alter, und er merkte schon, okay, das ist irgendwie das, was ich tue, ist irgendwie für andere eine Bedrohung oder was, oder komisch oder so. Und dadurch kam ich auch schon dahin, das irgendwie auch nicht dann allen zu erzählen. So, auch in der Klasse, also ja. Eigentlich merkte ich schon so, das ist irgendwie, ich mache irgendwie was anderes als andere.
Ja. Und würdest du sagen, dass du dann auch mit so einem Gefühl aufgewachsen bist, was irgendwie, also gegenüber Männlichkeit, was eher bedrohlich ist, so wie du sagst? Weil bei mir war das so, also ich hatte immer Schiss vor anderen Jungs, die irgendwie größer waren oder stärker oder sportlich erfolgreich oder lieber Mädels Erfolg hatten und so. Und ich dachte immer, oh Gott, irgendwie bin ich kein, also ich habe nicht gesagt, ich bin kein richtiger Mann, aber ich habe mich halt nicht zugehörig gefühlt zu dem, was Männlichkeit so bedeutet hat, und habe das auch immer als sehr bedrohlich wahrgenommen, und das ist auch immer noch so. Also in so Männergruppen fühle ich mich nicht wohl, ich fühle mich da nicht aufgehoben. Die reden irgendwie über Themen, die mich nicht so richtig interessieren. Hast du das so früh auch schon reflektiert oder hast du einfach gedacht?
Ich glaube nicht, aber die Bedrohung war eben ganz klar, wie ich es eben beschrieben habe, einfach real, ne? Also mit Eisenstangen im Dorf verfolgt zu werden. Also es ist so.
Wirklich?
Ja. Ja. Ach Gott. Und regelmäßig, also wirklich Angst zu haben, aus dieser Halle zu gehen, weil die dann da wieder auf einen warten. Weil sie halt sonst nichts zu tun haben und sich dadurch bedroht fühlen, dass ich irgendwie Leggings anhabe und so Mädchensport mache.
Also, und würdest du einen dieser Jungs gerne mal spielen? Also wenn wir wieder zurück.
Ne, den würde ich heute mal gerne wieder treffen.
Ja, was würdest du sagen? Was glaubst du?
Was ich ihm sagen will?
Ja.
Hast du da
irgendjemanden im Kopf?
Keine Ahnung, die waren für mich alle die gleichen Idioten. Also keine Ahnung.
Was würde, weil ich habe mich das häufiger gefragt, ich wurde auch ein bisschen gemobbt und so, was, wenn ich denen jetzt begegnen würde, was würde ich denen dann was sagen? Oder würde ich sagen, sag mal, weiß ich nicht, was hast du denn eigentlich damals darüber gedacht? Der würde sich wahrscheinlich im Zweifel gar nicht daran erinnern, aber es hat ja einen krassen Effekt irgendwie so auf die, auf das ganze Leben, wenn man so getriezt wird.
Schon, ja. Also ich glaube, mit denen kann man sich überhaupt gar nicht unterhalten, ehrlich gesagt.
Vielleicht sind die aber auch geläutert, vielleicht sind das jetzt irgendwie so die empathischsten Leute.
Das glaube ich bei denen auf jeden Fall nicht, die waren richtige Dullis.
Und du hast, glaube ich, mal gesagt, was ich gut nachvollziehen kann, diese Rolle als Jonas war ja so extrem präsent, dass die Gefahr ja in deiner Berufssparte wahrscheinlich besteht, dass du dann für ähnliche Rollen gecastet wirst und dass du auch größere Rollen schon abgelehnt hast, um dich irgendwie breiter aufzustellen in deinem Spiel. Mhm. Was, wenn du jetzt so einen richtigen Kerl spielen müsstest, so einen Mobber, der mit der Eisenstange durchs Dorf jagt und den Jungen mit den Leggings jagt, würde dich das reizen?
Nee, nicht reizen. Nee. Tatsächlich nicht. Also, oder wo man muss ja auch einen Kontext setzen, also was ist die Funktion der Figur oder was ist die Situation oder was ist der Film an sich. Ne? Also,
aber wenn jetzt
warum gibt es denn diese Rolle oder so? Aber ich habe jetzt keinen Reiz, irgendwie so einen aggressiven Mann zu spielen. Also das ist mir dann eher unangenehm eher.
Weil
also,
du dich auch ein Stück weit identifizieren musst mit der Rolle.
Ja. Oder weil ich mich frage, warum gibt's das oder warum reproduziert man das oder so. Und deswegen meine ich so, das muss halt im Kontext sein. Wenn der dann irgendwie einen Twist bekommt oder so, dann interessiert mich das in der Geschichte oder in der Erzählung. Ja, aber so schauspielerisch, ja, natürlich reizt einen das, indem, dass man denkt, oh, da hätte ich Schwierigkeiten mit. Könnte ich das denn überhaupt spielen oder so? Das glaube ich schon, aber ich finde es auch ein bisschen einfach, ehrlich gesagt, sowas.
So unterkomplex.
Ja, irgendwie zu unterkomplex.
Ja. Was würdest du denn gerne für Rollen spielen?
Ja, die Frage wird öfter gestellt und
ja, natürlicherweise. Ja, da hast du jetzt schon eine fertige Antwort.
Ja, vielleicht mal sowas, ja. Einfach um es mal gemacht zu haben oder sowas.
Nee, ich meine, wahrscheinlich hast du dir schon irgendwas Zeug gelegt, wenn du die Frage häufig gestellt
hast. Nee, gar nicht, weil ich sie immer nie beantworten kann. Weil es immer, wie ich es auch eben meinte, immer mit dem Projekt, also ob es jetzt Theater oder Film ist oder so, zu tun hat. Also es gibt ja immer, ja, so das Bild oder manche Schauspielerinnen sagen so, ich will unbedingt mal Hamlet spielen oder so.
Ja.
Oder denkst du, weiß ich nicht. Keine Ahnung, interessiert mich jetzt auch nicht. Ist auch nicht irgendwie. Es gibt jetzt nicht so für mich, das ist die Rolle oder so, wo man ja auch nicht weiß, weil es ist ja komplexer irgendwie. Also ich kann vielleicht sagen, sowas zu spielen, wie jetzt das als Beispiel, würde mich dann mal reizen. Aber ich habe jetzt nicht so ein, das wäre irgendwie die Erfüllung oder das Goal, sowas mal zu machen, sondern es ist eher dann so projektbezogen oder sowas.
Wir spielen jetzt ein Spiel. Ich lese die Sätze vor und du vervollständigst sie. Kurz und knapp antworten, aber du kannst ja auch, wenn irgendein
Satz... ganz schlecht.
Aber alle sind daran schlecht, deswegen
okay,
ist es dieses Spiel. Das ist wirklich, also alle sind daran schlecht, aber das gehört dazu. Also okay. Niemand ist wirklich daran schlecht.
Nein, okay.
Vervollständigen die folgenden Sätze, Merlin. Ein echter Mann.
Ist mir unangenehm.
Also, finde ich richtig starke Antwort. Wenn ich an meine Jugend denke, war das Bild vom Mannsein...
Ja, Gott sei Dank, eher unbelastend. Und nee, ich kann den Wort.
Unbelastetes.
Oder ein unbelastetes vielleicht. Ja. Dadurch mein Vater oder so. Ja. Dem mir.
Am schwierigsten fällt es mir als Mann,
sich vielleicht der Verantwortung bewusst zu werden, was es bedeutet, Mann zu sein.
Was da wäre?
Naja, oder ich bin mit dem Gedanken so, hierher gekommen und merke so selber, ich beschäftige mich viel zu wenig mit dem Mannsein und ich bin einer. Das ist mir irgendwie auf eine Art irgendwie peinlich. Ich muss mich doch mehr verantwortlich zeigen, indem dass ich dazugehöre, halt so gegeben, ne? Zu der Spezies. Mensch, Mann.
Genau,
so.
Was ist das? Weil bei mir ist es genauso. Ich denke so, also wenn mich jemand fragt, Männlichkeit, und dieser Podcast dreht sich um Männlichkeit, frage ich mich, was ist es eigentlich? Also abgesehen von diesen billigen Rollenklischees, diesen Bildern, bla, toxische Männlichkeit und so, aber muss es das überhaupt geben? Männlichkeit, Mann sein? Muss man sich irgendwie identifizieren und dann gewisse...
Also ich denke eben nicht, aber es ist mein... Also wir leben einfach darin und es passieren ganz, ganz furchtbare Dinge durch Männer.
Ja.
Also sei es in der Politik oder sei es täglich auf der Straße oder sonst wo. Also es ist einfach eine sehr beherrschende...
Also bei dir ist dann auch eher Abgrenzung. Vielleicht.
Ja, ja.
Ja. Weil mir fällt jetzt kein, also fällt dir per se ein positives Attribut ein, dass man jetzt
Nein.
mit
nee. Genau. Also wenn man jetzt das Wort Männlichkeit und Weiblichkeit, ist es Weiblichkeit total positiv und Männlichkeit finde ich Abstoß. Also das Wort oder das, was man da, wie das Wort mit einem spricht oder so, ist es eigentlich nur negativ. Es ist auffallend, ja.
Ich wünschte, mehr Männer würden darüber sprechen.
Was es bedeutet, Mann zu sein. Wie jetzt wir hier.
Ja.
Wie gesagt, ich fühle mich auch erwischt. Irgendwie auf eine Art.
Ja.
Ja. Aber versuch's halt irgendwie zu leben und das irgendwie nicht. Also wir müssen uns mehr damit auseinandersetzen.
Ja, genau, man wird so konfrontiert damit.
Also man ist ja auch gemütlich irgendwie auf eine Art
ja.
darin. Und ich versuche halt irgendwie mein Leben so zu leben mit meinen Mitmenschen, dass es eigentlich egal ist, ob man das oder jenes ist, so, aber trotzdem bin ich das ja und bin davon auch nicht befreit. Und das meinte ich mit mehr in Bewusstsein bringen, dass es dann doch so ist, dass ich durch mein Mannsein bestimmt auch Einfluss auf Situationen habe oder
oder Privilegien genießt.
Absolut Privilegien genieße, oder das ist ja nochmal, das ist ja so weitreichend, also auch in dem Beruf oder so mit Gender Pay Gap und so, da versuche ich natürlich auch irgendwie oder grundsätzlich irgendwie offener mit umzugehen oder das irgendwie herauszufinden, aber das könnte man auch noch viel aktiver tun, so, und das meine ich so mit gemütlich und eben gegen die Gemütlichkeit vielleicht so anzuarbeiten, weil wir mit vielen, vielen, als Mann mit vielen Themen einfach nicht konfrontiert sind. Ich habe so ein Beispiel von einer Freundin, wir haben uns über Hosen unterhalten. Es ging irgendwie um eine Hose. Ich habe mich immer gefragt, weil manchmal hat man ja auch sag ich mal, weibliche Klamotten an, so auf der Bühne oder auch so, wenn man sich das selber anzieht, habe ich immer gefragt, warum die Taschen so klein sind. Und dann hat sie mir das erklärt, weil sie so ein bisschen mit Mode auskennt, naja, das ist immer so. Die Hosentaschen bei Frauenklamotten sind immer so klein.
Warum?
Weil die nicht völlig unpraktikabel und man kann sie halt gar nicht benutzen. Ja, weil man halt nicht will, dass wenn man sich das Handy da reinsteckt, dass die Form zerstört wird und so. Also es war ja gerade erst vorgestern, glaube ich. Ja, es ist mir gar nicht bewusst. Also mit was man sich im Kleinsten,
ja.
Also es gibt ein riesen Themen, aber allein da müssen sich Frauen mit beschäftigen. Ding, ja. Oder so, ja?
Ja.
Oder das ist eine Freundin von mir, hat so eine App auf dem Handy und kann jetzt die Haustür bei sich zu Hause öffnen per Handy. Also, ist ja abgefahren und so, kann ich nicht. Meinte sie, naja, es ist halt total gut für mich, weil ich dann sozusagen auf meinem Hauseweg nachts nicht noch den Schlüssel suchen muss, weil es halt fast everyday passiert, dass mich jemand verfolgt. So, damit haben wir nichts zu tun. Wir können einfach durch die Straße laufen, natürlich gibt es mal eine besoffene Gruppe, die einen irgendwie anpöbelt oder so, aber das ist nicht in unserem Alltag, das ist und so. Und da, das meine ich mit bewusster werden, was es eigentlich bedeutet, als weiblich gelesene Person durch die Stadt oder sonst wo sich zu bewegen und in Kontexten zu sein, die sich immer in um jede Ecke sich mit diesen, mit ihrem Geschlecht, also wenn sie eine Frau sind, konfrontiert sind. Negativ, nur negativ.
Ja, und so, also ich empfinde das genauso. So ist es ja auch zu erklären, dass wir, so wie du es auch sagst, uns eher davon distanzieren und sagen, Männlichkeit, kein Bock auf diese Attribute, da fühle ich mich überhaupt nicht zugehörig. Aber auf der anderen Seite ist es ja, wie ich finde, sagst du sehr schlau, eine Bequemlichkeit zu sagen, ja, das hat mit mir nichts zu tun, das ist nicht mein Problem, ich bin anders, so. So eine Abgrenzung ist das ja dann auch von der...
Ja.
Von der Gruppe von Männern, die irgendwie unangenehm sind. Aber zeitgleich steckt ja ganz viel davon in uns drin und wir müssen das halt irgendwie.
Ja, wir gehören halt auch dann auch einfach dazu.
Ja.
So. Ja.
Nächster Satz. Ich wünschte, ich hätte schon viel früher verstanden, dass
man, weil ich ja vielleicht gerade im Thema bin,
ja.
Mehr Verantwortung für sich selbst übernehmen sollte.
Legit. Musst du nicht beantworten. Als Papa möchte ich meinem Sohn unbedingt mitgeben, dass.
Das ist jetzt irgendwie eine einfache Antwort oder vielleicht auch eine romantische Antwort, aber dass es wichtig ist, zu fühlen und mit seinen Gefühlen offen umzugehen, weil das ist, glaube ich, einfach der Kern und der Ursprung vieler, vieler Probleme, die mit Männlichkeit zu tun haben und mit der Welt zu tun haben, ehrlich gesagt, damit es jetzt mal größer zieht.
Weißt du schon, wie du das machen willst? Weil ich schon eine Frage, mit der ich mich viel beschäftige, so. Und dann erkenne ich mich in meinem Muster manchmal wieder so in meinem Vater und denke ich, ah, du wolltest doch eigentlich anders machen und so, bla, bla. Ist natürlich ein Prozess, aber. I don't know.
Ja, das meine ich auch mit Selbstverantwortung. Also, man ist ja auch darin, durch ein Kind mit sich selbst und seinen Themen konfrontiert und sehr das stark, meine ich ja. Mit Selbstverantwortung, also dass man das irgendwie hinkriegt, für sich selbst zu bearbeiten.
Was viele nicht über mich wissen ist,
genau das sage ich nicht, weil sonst sind alle alles mittlerweile. Was viele nicht über mich wissen, also jetzt in der Öffentlichkeit ist das auch richtig so.
Ja.
Okay, und ich würde sagen, so in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis wissen eigentlich fast alle alles über mich. Also da bin ich, glaube ich, hoffentlich auch ziemlich offen.
Kein Dirty Hobby, kein geheimes Hobby oder so.
Ja, ich weiß, wohin die Frage natürlich geht, aber damit kann ich leider nicht dienen, glaube ich.
Letzte Frage. Und Tränen vergieße ich?
Wenn es angebracht ist.
Oder so. Wunderbar. Wann ist es denn nicht angebracht?
Nee, oder wenn es dazu kommt, dann Tränen vergieße ich dann, wenn ich
weinen muss.
Wenn ich weinen muss.
Ja, und das ist ja schon mal was, ne?
Ja.
Das zu merken. Danke, Merlin, für das Gespräch.
Gerne, danke dir.
Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Lust habt, noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen, über Männlichkeiten, Rollenbildern zu sprechen, vor allen Dingen im Kontext von Schauspielerei, wie man mit Rollenbildern umgeht, sie verkörpert oder auch nicht und was wir daraus vielleicht für unseren eigenen Umgang mit Körper und Erwartungen lernen können, dann hört unbedingt in den Bonusteil rein. Den findet ihr direkt unter dieser Folge im Podimo-Feed. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn bitte anderen weiter. Darüber würde ich sehr freuen. Und um nichts zu verpassen, folgt dem Podcast gerne auch auf Instagram. Den Link und alle anderen Infos zur Folge findet ihr in den Shownotes. Und wir gehen gleich rein in den kleinen Bonusteil. Danke, Merlin.
Danke dir.
Das war Männer weinen heimlich für diese Woche. Wenn du die neueste Folge immer sofort hören möchtest, lad dir die Podimo-App kostenfrei runter. Es ist keine Registrierung oder Bezahlung notwendig. Die neuen Folgen erscheinen dort im kostenlosen Bereich der App. Diese Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.